Hallo bei einer weiteren Sendung der Philosophischen Brocken. Es begrüßt Sie Günter Friesinger am Mikrofon. Wir haben heute eine Sendung zum Symposium Regulierungsträume. Wir hören einen Vortrag von Wolfgang Bircher. Und Wolfgang Bircher wird uns über Kybernetik und Robotik vor allem in Großbritannien erzählen, über die Bedeutung der Kybernetik im Zweiten Weltkrieg und die Bedeutung, die sie heute noch hat.
Dieses heutige Referat ist auch geboren aus dem Versuch oder das Interesse für Operational Research oder Operations Research, eine Schnittmenge zwischen Ökonomie und Technik zu finden. Und Operational Research, das ist der englische Ausdruck, Operations Research ist dann der amerikanische, ist so etwas in einer spezifischen Weise zwischen Technik und Ökonomie im Sinne einer Management Science zu vermitteln, also sowas wie Betriebswirtschaftslehre. Die Kybernetik wäre dann gleichsam der Anschluss, wenn man so will, eine Technifizierung der Volkswirtschaftslehre. Also die Operational Research ist natürlich nicht Kybernetik, aber sie ist eine Vorstufe zur Kybernetik, hat da gewisse Verbindungen dann, vor allem über den jüngst verstorbenen Stafford Beer, der der einzige mir bekannte Management-Theoretiker war, der explizit Verbindungen zwischen Kybernetik und Operational Research hergestellt hat. Zum anderen ist es eine britische Wissenschaft und die Briten haben was ganz Eigenartiges, dass sie alles irgendwie versuchen geheim zu halten. Wenn man immer noch, also obwohl es eh schon alle Welt weiß, das Operational Research, um es vorwegzunehmen, ist beim Radar entstanden. Radar ist wiederum ein amerikanischer Name für eine sozusagen nicht jetzt britische Erfindung, weil das war allgemein bekannt und das Ursprungspatent ist überhaupt ein deutsches. Aber wenn man im Imperial War Museum die Propagandafilme, die zivilen Forscher des Radar für eigenes Militär hergestellt haben, das war die Besonderheit der Radarforschung, dann wird von dem Kurator, und es gibt im Imperial War Museum eine eigene Filmabteilung, immer noch geflüstert und irgendwie auf Laden gedeutet, das sei alles nur Secret, wie wenn die Welt nicht wüsste, wie Radar funktioniert. Und bei Operation Research ist es ähnlich, ich habe jetzt wirklich sehr, sehr viel gelesen dazu, aber weiß immer noch nicht genau, was es ist. Vielleicht wissen es die Leute selbst nicht, es gibt heftige Streitereien, ob es eine Wissenschaft, eine Technik oder sonst was sei. Kurzum, es ist ein etwas ungesichertes Feld, auf dem ich mich da jetzt bewege. Auf alle Fälle kann man mit Andy Pickering und Philip Mirowski, das wären zwei amerikanische Wissenschaftshistoriker, sagen, dass das Operation Research eine Cyborg Science sei. Und wir haben ja gerade eine sehr intensive Vorgeschichte der Cyborg Science. Also Cyborg Science, Cyborg, das kennen Sie, das ist dieser Kunstbegriff, Kybernetik und Organismus, das da in der Zeitschrift für Aviatik 1961, glaube ich, von Kleins und Kainz entwickelt wurde. Kainz ist übrigens ein Österreicher, der im Netz anbietet, eine trottelsichere Methode, wie man innerhalb von 2 Stunden klassische Symphonien komponieren kann, wenn man sein Programm kauft. Der hat diesen Begriff Cyborg Science entwickelt. Gut, und Operations Research wäre so etwas. Aber nun, davon werde ich nicht mehr sprechen. Das ist eben sozusagen diese Mensch-Maschine-Vermittlung, die nur beim Operations Research in einer spezifischen bürokratischen Weise geleistet wird, also gleichsam neben dieser materiellen Mensch-Technik-Verbindung. Der Wissenschaftshistoriker Peter Gallison hat nun in einem etwas irritierenden Aufsatz über Norbert Wiener und die Vision der Kybernetik, so der Untertitel, das ist neuerdings wieder in dem von Michael Hagner Ansichten der Wissenschaftsgeschichte bei Fischer herausgegebenen Band abgedruckt, in einer, man muss sagen, etwas schlampigen Übersetzung. Also zum Beispiel wird die Flakgranate als Rakete bezeichnet, was eine eigenartige Übersetzung ist. Also in diesem Aufsatz hat Peter Gallison, der selbst ein schlampiger Wissenschaftshistoriker ist, wie man weiß, 3 Kriegsunternehmungen, wie das in der etwas ungeschickten deutschen Übersetzung heißt, als manichäische Wissenschaften bezeichnet. Das ist eine Unterscheidung, die von Norbert Wiener stammt, augustinisch-manichäisch. Bei manichäisch hat man es mit einem intelligenten Feind zu tun, der alle möglichen Tricks versuchen wird, um zu gewinnen, während der augustinische Feind die dumme Natur ist, die immer nur sozusagen Kausalbeziehungen kennt, aber keine Tricks. Peter Gallison hat also drei manichäische Wissenschaften herausgehoben, die von den Alliierten während des Zweiten Weltkriegs bei der Berechnung des feindlichen Gegenübers benutzt wurden. Und er nennt sie Operations Research, Spieltheorie und Kybernetik. Er schreibt diesen drei Wissenschaften, die sie mit einem intelligenten Feind zu tun hätten, prototypische Aufgabengebiete zu. Das des Operations Research sei es gewesen, die Lokalisierung und Zerstörung deutscher U-Boote im Nordatlantik und an den amerikanischen Küsten zu optimieren. Das ist Zitat Gallison. Etwas irritierend ist, dass von Gallison drei Unternehmungen, die gleichzeitig als Wissenschaften bezeichnet werden, unter die Einheit des Zweiten Weltkrieges gebracht werden, die in ihm im Zweiten Weltkrieg durchaus divergente Rollen spielten. Was er des Langen und des Breiten schildert, ist die versuchte Konstruktion eines Flugabwehrautomaten durch Norbert Wiener, der sozusagen sein Zentrum und sein Feind in diesem Aufsatz gleichsam darstellt, also den er als extremen Bellizisten da skizziert. Also dieser Flugabwehrautomat, das ist eine Lieblingsbeschäftigung der Amerikaner, das sogenannte Blind Firing, also dass man Flugzeuge halt im Blind Firing, also ohne menschliche Einstellung abschießen kann. Dazu muss das Flugzeug mit einem Radar erfasst werden, mit einem nachgeschalteten Rechner, der schon erwähnt wurde, dem sogenannten AA Predictor, also Anti-Aircraft Predictor, die folgende Flugbahn bestimmt werden und Einbeziehung der Ausweichmanöver des Piloten. Dieser Predictor war übrigens ein Analogrechner, weil Wiener mit Vannevar Bush und dessen Analogrechnern zu tun hatte, also kein sozusagen Digitalcomputer, wie wir das heute nennen. Und dann stellt diese Kombination von Radar und Predictor den Vorhalt der Flakkanone ein. Eine Flak muss ja dorthin schießen, wo das Flugzeug nach Ablauf der Flugzeit des Projektils, die schon in der Größenordnung des Flugzeugs selbst ist, sein wird, also schießt in die Zukunft. Und man muss dann natürlich den Explosionszeitpunkt einstellen, weil sonst kriegt man die Flak am Kopf und wenn es nicht trifft, und sie trifft ja fast nie, weil das Flugzeug viel zu klein ist, also muss das Projektil sie vernichten an einer bestimmten Höhe. Hier sollte also ein Automat einen intelligenten Feind, das heißt den Verbund Flugzeug und Pilot, als Mensch-Maschine-Ensemble bekämpfen. Hier ortet Gallison den Ursprung der Kybernetik. Aber damit wurde kein einziger manichäischer Teufel in der Gestalt eines deutschen Piloten samt Flugzeug vom Himmel geholt mit dieser Konstruktion. Sie hat nicht funktioniert. Die Wirksamkeit der Kybernetik hinsichtlich des Kriegsgeschehens hielt sich also in sehr engen Grenzen. Außerdem war das Wort noch gar nicht geboren. Das hat ja Wiener erst einige Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg von diesem berühmten griechischen Steuermann da abgeleitet. Von der Spieltheorie, das wäre die zweite manichäische Wissenschaft, die von John von Neumann und Oskar Morgenstern 1944 in ihrem Buch Theory of Games and Economic Behavior formuliert wurde, lässt sich Ähnliches sagen. Das ist lange Zeit unbeachtet geblieben. Dieses Buch hat dann die Mathematisierung in der Ökonomie vorangetrieben, wo sich dann in der Nachkriegszeit, in der Kalten Kriegszeit, und der gute John von Neumann war extremer Kalter Krieger, der gesagt hat, wenn ein Amerikaner sagt, wir greifen am Nachmittag die Sowjetunion mit Atombomben an, sagt der John von Neumann, wieso nicht am Vormittag? Also er war ganz gierig drauf, die Sowjetunion zu vernichten, hat er die Atombombe natürlich wesentlich und damit im Zusammenhang wahrscheinlich auch seinen Rechner da entwickelt. Oskar Morgenstern war ein österreichischer Ökonom, der die Eigenschaft hatte, wie es in der Literatur heißt, ins Büro von John von Neumann zu gehen, dem zu sagen, du hast 1929 einen Aufsatz über Spieltheorie geschrieben und dann mit einem 400-Seiten-Manuskript aus dem Büro rauszugehen, nämlich dann der Theory of Games and Economic Behavior, das praktisch der John von Neumann geschrieben hat, mehr oder weniger. Also das spielt für den Krieg ebenso wenig eine Rolle, bleibt das Operations Research. Dieser Wissenschaft allerdings, wenn es denn eine ist, hat man kriegsentscheidende Wirkung zugesprochen. In einem 1947 erschienenen Buch mit dem Titel Science at War hat man den Sachverhalt wie folgt resümiert. This is the major conception, the reduction of war to a rational process. It is the contrary of that held by Hitler, who had a romantic view of war. He believed that wars are won by great inspiration. Wir können auch sagen, mittels Willensmetaphysik, das war ja bei den Deutschen immer so, der Wille ersetzt jegliche materielle Hilfsmittel, die man halt nur in bescheidener Anzahl zur Verfügung hat. Dagegen nun diese alliierte Konzeption, Systematic Scientific Work, Unknown Weapons, Paid Larger and Weaker Dividends, It Beat Hitler. Hitler and his generals failed to produce any operational research comparable to the British development. If they had, they probably would have won the submarine campaign and the war. But it was impossible for them to collaborate on the basis of equality with the rational egalitarian scientists. Da haben wir schon alle Elemente jetzt vom Operations Research zusammen. Die Wissenschaftler, die nicht unter, zivile Wissenschaftler, die nicht unter militärisches Kommando gestellt werden, obwohl sie für Kriegsunternehmungen tätig sind. Und dann die rationale Kriegsführung, speziell im U-Boot-Krieg, der für Großbritannien 42, 43 wirklich der entscheidende war. Die Zeit zwischen den zwei Weltkriegen erlebt eine waffentechnologische Entwicklung, mit der die taktischen und strategischen militärischen Konzepte nicht mithielten. Es sind vor allem zwei Waffensysteme, die schon im Ersten Weltkrieg auf der Bühne des Kriegstheaters erschienen sind. Wir haben sie schon gehört, Flugzeuge und Unterseeboote, die im Zweiten Weltkrieg zu entscheidend wichtigen Waffensystemen werden. Beide bedrohten Großbritannien massiv, Flugzeuge, weil sie die Insel trotz der Navy leicht erreichen konnten, U-Boote, weil sie die atlantischen Versorgungswege bedrohten. Das taten sie schon im Ersten Weltkrieg, die U-Boote nämlich so gut, dass Großbritannien nahe einem Zusammenbruch war, 1916, 17. Schließlich wurde das Konvoi-System für die Handelsschiffe eingeführt und damit die Anzahl der von U-Booten versenkten Handelsschiffe deutlich gesenkt. Die ganzen Berichte hat man übrigens kurz vor dem Zweiten Weltkrieg vernichtet und daher alles noch einmal erfinden müssen. In diesem Zusammenhang gab es auch die ersten Vorläufer des späteren Operation Research, etwa von Thomas Alva Edison und Commander Appleyard. Dieser, Appleyard, schuf auf mathematischer Grundlage eine Rechtfertigung für das Konvoi-System, indem er Schiffslogbücher, Augenzeugenberichte, Diagramme von U-Boot-Angriffen, Diagramme der Konvoi-Formationen und der Begleitschiffe anfertigte und dabei auch die jeweiligen technischen Möglichkeiten der Handels- und Begleitschiffe, vor allem ihre Geschwindigkeit, ihre Zickzack-Manövrierung der U-Boote und ihrer Torpedos in Rechnung stellte. Mit Hilfe von algebraischen Gleichungen und diagrammatischen Darstellungen waren seine Berechnungen denjenigen des Operation Research im Zweiten Weltkrieg durchaus ähnlich, weil die kürzeste Version von Operation Research die ist, dass eine Analyse aufgrund quantitativer Daten, also Statistik, Mathematik, für Entscheidungsprozesse zur Verfügung gestellt werden soll. Und der Entscheidungsprozess ist Konvoi-System oder nicht. Also fahren die Handelsschiffe einzeln und irgendwie oder fahren sie im Verbund und werden von Kreuzern bewacht, die dann halt auch die U-Boote zu bekämpfen hatten. Mit Hitlers Machtergreifung wurde für Großbritannien die Schaffung eines entsprechenden Frühwarnsystems für anfliegende Bomberverbände akut. Nachdem man kurz elektrische Todesstrahlen erwogen hatte, also wo man geglaubt hat, man könnte mit einer Blackbox, und es hat viele Erfinder gegeben, die so eine Blackbox hatten, ein Flugzeug direkt abschießen oder zumindest den Piloten umbringen. Und dann hat das Ministerium einen Wettbewerb ausgeschrieben, 1000 Pfund für den, der auf 100 Yard ein Schaf töten kann, was die Lebenserwartung der Schafe nicht beeinflusst hat, wie der Kommentator sagt. Also das ist alles nicht gegangen, aber nachdem man kurz elektrische Todesstrahlen erwogen hat, schlug das Superintendent of the Radio Department of the National Physical Laboratory, Robert Watson Ward, den Einsatz elektromagnetischer Strahlung zur Ortung von Flugzeugen vor, wobei die Zeit zwischen dem Impuls und dem Empfang des rückstrahlenden Echos gemessen werden könne. Und aus dieser Zeit kann man eben dann die Entfernung schließen. Am 26. Februar 1935 wurde in einer Experimentsituation die Reflexion eines Flugzeuges empfangen, das ca. 8 Meilen vom Messgerät entfernt war. Und dann schließt ja halt eine ziemlich rapide technische Entwicklung an, wobei das Radar dann, nach den Worten von Brown, der die meines Erachtens beste technische Geschichte des Radar geschrieben hat, eine Waffe ist, die eine ganz enge Verbindung zwischen Inventor und Warrior braucht. Weil es relativ kompliziert ist und solche Filme haben wir da im Imperial War Museum angeschaut, diese Signale zu interpretieren, das ist nicht ganz einfach. Das Radar, das wir kennen, ist eine etwas spätere Entwicklung, also was am runden Bildschirm halt dann die entsprechenden Abbildungen der Landschaft bzw. der anfliegenden Dinge gibt. Im Bordsee, einem Herrenhaus an der Küste, mit dem Motto über der Tür «Plutôt mourir que changer», also eher sterben als sich verändern, formte sich eine Gruppe von zivilen Wissenschaftlern, welche die einlaufenden Messergebnisse interpretierten und die schließlich auch den Einsatz von Radargeräten optimierten. Jeden Sonntag hatten sie Konferenzen, die mit den Worten von RAF-Marshal Lord Tedder, «With the paradoxical humor, which is so typical of our people, Sunday Soviets» nannten. Das war nicht ganz zufällig, weil ziemlich viele Linke, die auch mit der KP sympathisiert haben, bei dieser Radar- und Operation Research in Britannien tätig waren. Und sie haben einfach gemeint, am Sonntag, da dürfe jeder kritisieren, was ihm so einfällt, und daher ist es ein Sande-Sowjet. E.C. Williams, der 1937 nach Bautzen gekommen war, machte sich an die Gründung von Operational Research Gruppen, deren Arbeit nach seinen Worten darin bestand, to find out how best to use the radar in what we could now call the total system for intercepting and destroying enemy aircraft. Also man hat dann diese berühmte Home Chain gebaut, also die Radarmasten, ziemlich hohe Dinger an der Küste, von dem letzten deutschen Zeppelin, dem Schwesterschiff, der in Lakehurst abgebrannten Konstruktion, dann die mit Messgeräten ausgestattet wurde, versucht wurde herauszufinden, was das überhaupt ist, was diese Engländer da bauen, so eigenartige Masten. Sie haben es nicht herausgefunden, weil sie auf einer viel höheren Frequenz gesucht haben, als die Engländer überhaupt gesendet haben. Sie waren rückschrittlicher, als die Deutschen geglaubt haben. Und die Signale, die sie empfangen haben, haben sie als Störgeräusche interpretiert. Also man wusste nicht, was das da ist. Aber es ist, wie gesagt, keine ausschließlich englische Erfindung. In Deutschland haben diese Geräte Funkmessgeräte geheißen, die dann nach deutschen Heroinen, also mythologischen Figuren wie Freya und Gea und so weiter benannt wurden. Oder Würzburg und Würzburger Riese und solche Sachen waren dann die Namen. In England war es eben klar, dass nun das Radar nur dann wirkungsvoll ist, wenn es in ein System gebracht wird, dieses Total System for Intercepting and Destroying. Und da setzt nun das Operational Research an. Das ist weniger eine Optimierung der technischen Wirkung der Geräte als des Einsatzes der technischen Geräte in ihrem gesamten Verbund. Und in dem Zusammenhang wurde dann auch der Name Operation Research Section geprägt. Und zwar von dem, der da verantwortlich war, Sekretär Rowe, der danach nach dem Krieg ein entsprechendes Buch über Radar und die Entwicklung im Radar geschrieben hat. Und da geht es nun um die enge Verbindung zwischen dem Fighter Command und dieser Radargruppierung, die alle einfließenden Signale nun interpretiert und an das Fighter Command, also das sind dann im Wesentlichen die Jagdflugzeuge, weitergibt. Die im Hauptquartier des Fighter Command in Stanmore arbeitenden Gruppen stellten die erste formale Arbeitseinheit dar, die aus zivilen Forschern und Militärpersonal gebildet wurden. Wie Fortune und Schweber anmerken, waren diese Gruppen bestimmt to design the Fighter Command Group Operational System that was used through the Battle of Britain. Roughly a half dozen scientists were involved. They were concerned with the problems of the locations of the radar sets, the interpretation of radar signals, and the efficiency of the operation. It has been estimated that during the Battle of Britain, radar increased the effectiveness of the British air defense system by a factor of 10, and that operations research increased its efficiency by another factor of 2. The Battle of Britain die hatte nur einen Monat gedauert, ungefähr August, September 1940, war die erste erfolgreiche Anwendung dieser systematischen Luftabwehr. Wobei man jetzt wenig erfahren kann darüber, was denn jetzt das Entscheidende dran war, außer dass es einen sogenannten Filter Room gegeben hätte, also einen Raum, der alle einlaufenden Signale, selbst noch die der visuellen und akustischen Beobachter, nun hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit gefiltert hat. Diese erfolgreiche Arbeit in der Luftschlacht um England am Anfang des Krieges war verantwortlich für die Entwicklung des Operational Research in den folgenden Jahren. Umfang und Methode des Operational Research veränderten sich naturgemäß. Wie Williams beschreibt, begann man mit der Bewertung des Operationseinsatzes von Ausrüstung und Waffen, um schon bald die Operationen selbst zu analysieren. Vier Hauptstränge der Arbeit entfalteten sich. Erstens die ursprüngliche der Bewertung von Ausrüstung oder Waffen und ihre Veränderung hinsichtlich ihres Einsatzes. Das ist sozusagen diese Minimalbedingung, dass man das Radar begleitet im Einsatz als Wissenschaftler, der es entwickelt. Und es waren vor allem Wissenschaftler, weil das Radar Frequenzen gesendet hat, die für Techniker damals unerreichbar waren. Also der dann ins Spiel kommt, war eben ein Teilchenphysiker, da werden Sie gleich mehr hören. Und es waren dann auch Insektenforscher und was der Teufel, was alles für eigenartige Leute da im Operation Research, die dann zum Beispiel im Fall des Cecil Gordon, eines südafrikanischen Kommunisten, der dann da mitgearbeitet hat, der die Bananenfruchtfliege genetisch untersucht hat und dann dieses Modell der Bananenfruchtfliege auf die Einsätze der Flugzeuge im Coastal Command übersetzt hat und der Lebenszyklen für deren Wartung und Einsatz aus der Erkenntnis der Fruchtfliegen da angewendet hat. Das heißt, es waren interdisziplinäre Gruppen, die dann natürlich auch Ingenieure und Mathematiker enthalten haben, aber im Ursprung waren es eben Naturwissenschaftler der unterschiedlichsten Professionen, später sind es vor allem Mathematiker geworden. Das ist dann der Niedergang des Operations Research.